Ich lese uns einen Vers heute aus dem 12. Kapitel des 1. Korintherbriefes, nämlich den ersten Vers. Wir beginnen ja mit dem Kapitel über die geistlichen Gaben. Und der erste Vers spricht schon vom Inhalt darüber, dass der Apostel Paulus gerne davon berichten möchte, denn die geistlichen Gaben sind wichtig. Es heißt hier im alten Luthertext: Von den geistlichen Gaben will ich euch, liebe Brüder, nicht verhalten. Oder auch anders ausgedrückt, von den geistlichen Gaben, so steht es in Luther 84, will ich euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen. Überschrieben habe ich jetzt diese Ausführungen mit der Frage: Sind denn geistliche Gaben überhaupt nötig? Wenn wir morgen Reformationstag wieder feiern und daran denken, denken wir nicht nur an die Bibelübersetzung. Das war nur eine Folge von dem Ursprung der Reformation. Die Reformation war nicht der Sinn der Bibelübersetzung, sondern die Bibelübersetzung wurde nötig, weil das Wort Gottes verfälscht wurde. Und der Notstand zur damaligen Zeit war, dass man die geistlichen Gaben nicht mehr in der Gemeinde wirksam sein lassen wollte. Und wo geistliche Gaben nicht mehr wirksam sind, bleibt die Orientierung zur Nachfolge Jesu auf der Strecke. Und das ist geschehen. Man hat das Evangelium verdunkelt, man machte aus Gnade Werkgerechtigkeit, man stellte Heilige zwischen Gott und die Menschen und man sollte abhängig sein von den Priestern, die nur die einzigen waren, die Gnade vermitteln konnten, die Befreiung von Schuld vermitteln konnten. Und wie ist das geschehen? Weil die Gaben des Heiligen Geistes die vorhergehende Gemeinde nicht mehr bewegen konnte. Und das ist das Phänomen auch in unserer Zeit, nicht umsonst, Bruder Nötzold hat es oft gesagt und ich kann es nur bestätigen, nicht umsonst sprechen wir davon, dass wir auch heute Reformation brauchen. Gemeinde Jesu braucht Reformation, nicht eine neue Bibelübersetzung, davon gibt es schon genug, auch abartige, sondern ein Zurückkehren zum biblischen Maßstab. Und das war das Hauptanliegen der Reformation. Zurück zu Jesus. Und von dort gestaltet sich das neu. Wir gestalten nie etwas zu Jesus hin, sondern alles gestaltet sich von Jesus aus. Das müssen wir für unser Herz, für unser persönliches Leben und Gemeindeleben berücksichtigen, wenn wir in der Kraft der Reformation leben wollen und in der Kraft des Heiligen Geistes. Darum sagt Paulus, nachdem er so etliche Ermahnungen der Gemeinde mit auf den Weg gegeben hat, und auch aufdeckte, dass so vieles unordentlich ist, was die Gemeinde gar nicht gemerkt hat. Die dachten, ja, ist ja alles in Ordnung. Aber Paulus deckte auf, da ist doch so vieles nicht in Ordnung. Obwohl es alles in Ordnung sein könnte. So steht es im ersten Kapitel gleich. Ihr habt doch alles bekommen, was nötig ist, um eine geistliche Ordnung unter euch zu haben. Wie kommt es denn nun, dass so viel Unordnung da ist? Ich will euch, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Gaben des Geistes. Denn wo Gemeinde Jesu gebaut wird, wo überhaupt Nachfolge Jesu stattfinden soll, kann sie nur durch die Gaben des Geistes stattfinden. Nachfolge Jesu ohne Gaben des Geistes ist absolut unmöglich. Jesus Christus selbst, er zeigt sich nämlich in dieser Gabe des Heiligen Geistes. Er sagt nicht nur in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, sondern auch in Johannes 16, Vers 7, wenn ich nicht hingehe, dann wird der Tröster nicht zu euch kommen. Gehe ich aber hin zum Vater, kommt der Tröster, Dieser, der euch sagt, was nötig ist im eigenen Leben, der Nachfolge und in der Gemeinde. Kommt er nicht, wisst ihr nichts. Bleibt ihr auf der Strecke. Also der Herr Jesus selbst verbindet Nachfolge in seinen Fußtapfen mit sich und seiner Gabe. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ich nicht hingehe, kommt der Tröster nicht und ihr versteht nichts. Zu Nikodemus hatte er deswegen gesagt in Johannes 3, Vers 5, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, sonst kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Und das Reich Gottes beginnt in der Gemeinde Jesu schon auf Erden. Durch den Heiligen Geist, und das will der Apostel Paulus den Korinthern auch deutlich machen, leben wir im Reiche Gottes. Reich Gottes ist ja nicht etwas Abstraktes in der Zukunft ferne, sondern die Gemeinde Jesu hat den Vorzug, aus diesem Reich heraus zu schöpfen. Wie es am Ende des Philipperbriefes steht, unser Wandel ist im Himmel. Unsere Heimat ist dort und von dort warten wir, nicht von hier warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi. Von dort warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi. Das heißt, durch den Heiligen Geist sollen wir bereits aus dem Himmel auf der Erde leben. Das ist das Neue. Und jeder, der wiedergeboren ist und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat, weiß das auch. Er weiß, dass es einen Wechsel in seinem Leben gegeben hat. Wir können ja manchmal in der illustrierten Bilder lesen, vorher, nachher Bilder sehen, ja. Abmagerungskuren, vorher dick, nachher dünn. Und so kennen wir das auch in unserem Leben, vorher und nachher. Wir wissen um den Wechsel in unserem Leben, durch die Gabe des Heiligen Geistes, sonst wüssten wir es nicht. Und auf dies soll unser neues Leben abgestellt sein. Es sei denn, sagt der Herr Jesus, dass jemand von neuem geboren wird. Sonst kann er nicht im Reiche Gottes leben. Er kann auch nicht hier in der Nachfolge Jesu auf der Erde stehen. Auf all diese Kriterien wies ja immer schon die Schrift Alten und Neuen Testaments hin. Auch Johannes der Täufer, er sagte, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Aber der nach mir kommt, der wird, wir könnten hier sagen, der muss euch mit dem Heiligen Geist taufen. Sonst habt ihr keine Chance. Ihr könnt keine Christen sein ohne den Heiligen Geist. Ihr müsst ihn empfangen. Der wird nach mir kommen und der wird das tun. Paulus schreibt es auch an die römische Gemeinde, aber eigentlich an alle Gemeinden, somit auch an uns. Wenn wir in Römer 8, Vers 9 lesen, wer den Geist Christi nicht hat, der gehört ihm gar nicht. Der gehört ihm nicht. Verstehen wir, wie eng das ist? Und Paulus sagt, ich will euch nicht verhalten von dieser Kraft des Heiligen Geistes, die unter euch wirken muss, wenn ihr Jesus folgen wollt. Wer den Heiligen Geist nicht empfangen hat, gehört nicht zu Jesus Christus. Christsein ist nicht nur ein Name, den man bekommt, indem man in eine Kirche oder Gemeinde eintritt oder ein humanistisches Gepräge in sein Leben hineinbringt, Gutes zu tun, niemand zu scheuen und so weiter. Christsein ist der Zustand, dass Christus selber durch seinen Geist in den Menschen Einzug gehalten hat. Da ist ein Christ. Wo Christus nicht im Leben eines Menschen ist, ist er nicht Christ. Er ist alles Mögliche, religiös, aber niemals Christ. Verstehen wir? Wer Christi Geist nicht hat, der gehört ihm nicht an. Es gibt viele Christen in unserer Zeit, die sich so nennen, aber doch keine Christen sind, weil sie den Geist Gottes nicht haben und Christus nicht in ihrem Leben wohnt. Warum das so ist, da gibt's unterschiedliche Kriterien, aber eins ist bestimmt so, dass viele, die gerne Christen sein wollen und doch keine Christen sind, deswegen keine Christen sind, weil sie unwillig sind, ihr Leben ganz preiszugeben. Denn Christus, Jesus Christus, teilt nie. Er teilt nie. Er sagt nicht, ich bin zufrieden mit einer Ecke deines Lebens. Entweder kriege ich dich ganz oder gar nicht. Er teilt nie. Das müssen wir wissen, ja? Und hier liegt meistens der Grund, warum so viele Christen ohne Christus über die Erde gehen. Diese Menschen sind weiterhin der Kraft der Sünde und des Todes ausgesetzt, weil kein Mensch selber in sich Kraft hat, der Sünde und dem Tod zu widerstehen. Keiner. Nur Christus selbst hat diese Kraft, der Sünde und dem Tod zu widerstehen. Er hat ihn überwunden. Und da, wo Christus ist, ist der Sieg über Sünde und über Tod. Wo Christus nicht ist, bleibt der Mensch unter der Kraft der Sünde und des Todes. Der Empfang der geistlichen Gaben. Die geistlichen Gaben, die dann im Laufe des 12. Kapitels hier und auch weiterhin beschrieben werden, sind immer gebunden an den Geist. Deswegen heißen sie ja geistliche Gaben. An den Heiligen Geist. Geistliche Gaben gehen nur mit dem Heiligen Geist. Also, wo man von wirklichen geistlichen Gaben in der Gemeinde spricht, ist der Heilige Geist vorhanden. Ohne Heiligen Geist keine Gaben des Geistes. Das gehört unmittelbar zusammen. Das ist gebunden. Und diese geistlichen Gaben, das will der Apostel Paulus neu hier den Korinthern mitteilen, nur diese bewirken einen echten Gottesdienst. Es gibt keinen Gottesdienst ohne geistliche Gaben. Das kann man zwar so nennen, Gottesdienst, aber es ist kein Gottesdienst. Gottesdienst vor Gott ist nur das, wo der Geist des himmlischen Vaters mit seinen Gaben wirksam ist. So lesen wir es ja auch im Römer 12, Vers 1 und 2. Begebet eure Leiber zu einem Opfer. Das ist ein vernünftiger, das ist der richtige Gottesdienst, dass ihr euer ganzes Leben in die Hand Jesu gebt. Und dann wird euch offenbar gemacht werden durch den Heiligen Geist, was vor Gott gut ist. Das ist Gottesdienst. Gott dienen durch seine Offenbarung. Oder denken wir auch an diesen geistlichen Bezug, Jakobus 1, 27. Ein vernünftiger und richtiger Gottesdienst ist, die Witwen und Waisen in der Trübsal besuchen und sich von der Welt unbefleckt erhalten. Ja, wer kann denn das schon? Wer kann denn so einen Gottesdienst vollführen, sich von der Welt unbefleckt erhalten? Das kann nur der, der durch den Heiligen Geist bewegt wird. Der Mensch selbst kann das nicht. Er kann sich nicht unbefleckt erhalten. Merken wir? Das ist Gottesdienst. In solchem Gottesdienst standen die Priester, Propheten, die Apostel. Sie konnten diesen Dienst nur vollführen durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und so auch die korinthische Gemeinde und jede wahre Gemeinde, wir sprechen ja manchmal von dem Wort wahre Gemeinde, das klingt immer so komisch, Gemeinde, wahre Gemeinde, Christen, wahre Christen. Was meinen wir damit? Wir meinen solche, die durch den Heiligen Geist bewegt werden, die meinen wir. Deswegen fügen wir das Wort wahr ein, ja? Aber all diese waren bewegt, auch in der Vergangenheit, vom Heiligen Geist. Zum Beispiel, wir können das ja mal ein bisschen recherchieren. Als für Mose und die Priester die Aufgabe des Gottesdienstes vor dem Volk Israel zu schwer geworden war, berief der Herr weitere 70 Älteste. Ja, wie ging denn das zu? Demokratische Wahl, mal gucken, wer hier am besten beruflich engagiert ist oder so. Ja, nein. Sondern er berief sie, indem er ihnen den Heiligen Geist gab. Ein anderer durfte nicht mit ihnen. Es ging nicht um menschliche Qualität, sondern es ging um die Gabe Gottes zum rechten Dienst. 4. Mose 11, können wir ja mal lesen. 4. Mose 11, ab Vers 17. Schließt man schon Vers 16 vielleicht. Der Herr sprach zu Mose, sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israel, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und nimm sie vor die Hütte des Stifts und stelle sie da selbst vor dich. So will ich herniederkommen und mit dir da selbst reden und von deinem Geist, dem Heiligen Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, dass sie mit dir die Last des Volkes tragen, dass du nicht allein tragest. Also hier wird Gottesdienst vorbereitet durch Gott selbst, indem er diese 70 Leute durch seinen Geist begabt und nur dadurch zu fähigen Männern, die Gottesdienst halten können, macht. Vers 26, da waren auch noch, obwohl, also 70 sollten zusammengebracht werden, aber da waren auch noch zwei im Lager geblieben. Da heißt es, es waren aber noch zwei Männer im Lager, der eine hieß Eldad, der andere Medad. Und der Geist ruhte auf ihnen, der Heilige Geist. Denn sie waren auch angeschrieben und doch nicht hinausgegangen zu der Hütte. Und sie weissagten durch den Heiligen Geist. Sie wurden hineingenommen durch den Heiligen Geist in den Gottesdienst, der dort vollführt werden sollte im Lager Israels. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose an und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Da antwortete Josua, der Sohn Nuns, Moses Diener, den er erwählt hatte, und sprach, mein Herr Mose, wehre ihnen doch. Aber Mose sprach zu ihnen, bist du der Eiferer für mich? Wollte Gott, dass all das Volk des Herrn weissagte und der Herr seinen Geist über sie alle gäbe, damit sie alle zum Gottesdienst kommen. Verstehen wir? Im Neuen Testament wurde das erst erfüllt, dass alle zum Gottesdienst kommen, die zur Gemeinde gehören, durch den Heiligen Geist, durch Pfingsten. Aber vorher kamen noch nicht alle zu dem Gottesdienst. Sie mussten sich von außen her bedienen lassen und wussten gar nicht recht, was dort geschieht. Sie gliederten sich nur an das, was dort gemacht wurde. Oder lesen wir von Josua, 4. Mose 27, Vers 18, der Herr sprach zu Mose, nimm Josua zu dir, den Sohn Nuns, einen Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hände auf ihn. In dem der Geist ist. Also nicht irgendeinen, der sich vielleicht äußerlich als Mensch gut qualifiziert hat, sondern in dem der Geist Gottes ist. Das machte die Gemeinde zu Korinth in Wahrheit aus, wenn der Geist Gottes sie bewegte und die Gaben des Geistes unter ihnen präsent waren zum echten Gottesdienst. Diesen sondere mir aus, in dem der Geist ist. 5. Mose 34, 9. Können wir noch dazu lesen. Josua aber, der Sohn Nuns, ward erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Kinder Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr Mose geboten hat. Ja, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und darum konnte er Gott dienen. Darum konnte er dann das Volk Israel anstelle von Mose weiterführen. Das ist ja Gottesdienst. Gottesdienst ist einfach, das zu tun, was Gott sagt. Wenn er sagt, tu das, dann mach das. Das ist Gottesdienst. Aber dazu brauche ich die Ausrüstung, um das tun zu können, was Gott sagt. Die Anweisung allein würde nicht helfen, denn das versuchten ja viele und versuchen bis zum heutigen Tag auch noch das blinde Israel. Sie versuchen die Anweisung Gottes zu halten und sie können es nicht. Paulus sagt, ich gebe ihnen Zeugnis, sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Sie können es nicht. Sie können keinen echten Gottesdienst vollführen. Sie üben Gottesdienst Tag und Nacht emsig. Rein äußerlich gesehen kann man viel von ihnen lernen. Jedes Mal, wenn ich an der Klagemauer stand oder auch in etwas abseits zusah, was dort geht, bewunderte ich diese gläubigen Juden. Welch ein Fleiß, welch eine Kraft sie aufwenden, welche Zeit sie investieren, um zu beten. Und dann schäme ich mich manchmal, wenn ich das sah, schämte ich mich, wie lasch die christlichen Gemeinden sind. Wenn sie doch auch mal ihre Zeit so einsetzen wollten für den lebendigen Gott. Wenn sie doch auch mal so viele Entbehrungen mal auf sich nehmen wollten, wie diese. Und doch, lesen wir, kommen sie nicht zum echten Gottesdienst, weil ihnen noch der Heilige Geist fehlt, der gegeben wird bei der Erweckung, die sie erleben werden. Lesen wir noch ein paar Stellen, um das zu untermauern. Von den Propheten heißt es ja an vielen Stellen, der Geist kam über sie. Und dann erst dann, empfingen sie die Botschaft und die Aufträge von Gott, um sie dann auszuführen. Lesen wir 1. Samuel 6 von Saul. Saul konnte ja nicht einfach König werden, bloß weil er vielleicht ein Stück größer war als die anderen. Er konnte nicht König werden, weil er Sympathien vielleicht bei einigen hatte, sondern er konnte nur König werden, weil Gott ihm seinen Geist gab. Nur deswegen, ja? 1. Samuel 10, Vers 6, die Anweisung durch Samuel, und der Geist des Herrn wird über dich geraten, dass du mit ihnen weissagst. Da wirst du ein anderer Mann. Erst da. Und erst wenn du anders geworden bist, dann geht's los mit dem Gottesdienst. Vorher nicht. Erst dann geht es mit der Königsherrschaft los, Saul, wenn du ein anderer geworden bist. Solange du noch du selbst bist, kannst du nicht Gottesdienst üben. Du musst ein anderer Mann werden. Bei David war es ähnlich. 1. Samuel 16, Vers 13. Als Samuel den Auftrag hatte, nun einen neuen König zu salben, da ging er hin, da nahm Samuel sein Ölhorn, salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und was geschah dann? Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tage an und weiterhin, dass er König sein konnte. Jetzt fing der Gottesdienst an. Ohne Gabe des Heiligen Geistes und ohne die da integrierten Gaben des Geistes ist Gottesdienst nicht möglich, auch wenn man es so nennt. 2. Könige 2, da wurde ja zu dem Elisa, dem wurde ja offenbart, dass Elia gen Himmel fahren sollte. Und Elisa wurde berufen, jetzt dieses Amt zu übernehmen. Und er erbat sich ja dann ein doppeltes Teil des Geistes. Und als nun Elia gen Himmel fuhr, geschah es, dass ja Elisa auch den Mantel von Elia nahm und schlug in den Jordan und er teilte sich. Und da heißt es dann in Vers 15, da ihn sahen der Propheten Kinder, die gegenüber zu Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa, und gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Der Geist Elias war nicht der Geist des Menschen Elia, sondern der Geist Gottes, der auf Elia war. Er ging jetzt auf Elisa über. Und dadurch wurde er ein Werkzeug Gottes, Gottesdienst vollführen. Und das verspürten die Prophetenschüler und neigten sich vor dem allmächtigen Gott. Jetzt war Gott gegenwärtig. Durch diesen Geist. 2. Chronik 15, der dritte König nach der Teilung des Reiches, Asa, wurde berufen, die Missstände im Volke Israel zu ändern. Der Götzendienst war eingezogen, menschlicher Gottesdienst griff Raum. Und er wurde berufen, alles mal zu säubern, auch den wahren Gottesdienst wieder aufzurichten. Und damit er die Botschaft Gottes empfangen konnte, musste wiederum ein Mensch berufen werden, Asaria, und zwar erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, damit er diese Botschaft weitergeben konnte. 2. Chronik 15, 1. Und Asaria, den Sohn Odets, Auf ihn kam der Geist Gottes. Und erst von diesem Augenblick an konnte er hinaus Asa entgegengehen und zu ihm sagen, höret mir zu, Asa und ganz Juda und Benjamin, der Herr ist mit euch, weil ihr mit ihm seid. Das konnte er nur so sagen, ermutigend für den Asa, der nun die Reformen einführen sollte, Reformation, zurück zu dem lebendigen Gott, zu seinen Geboten, nur so sagen, weil der Geist Gottes auf ihm war. Das war keine vernünftige Rede, die er gehalten hat, sondern das war eine Rede des Herrn, das war Gottes Dienst, ein Dienst für Gott. Lesen wir im 24. Kapitel von 2. Chronik, Vers 20 von Sacharja. Mit den Beispielen ist gleich Schluss, falls jemand das zu viele Beispiele sind. Da heißt es, und der Geist Gottes erfüllte Sacharja, den Sohn Jojadas des Priesters. Und dann erst trat er oben über das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Denn ihr habt den Herrn verlassen, so wird er euch wieder verlassen. Ein Gottesdienst vollführte dieser Sacharja durch den Geist Gottes. Darauf kommt es uns jetzt an, wenn wir auch im Korintherbrief davon sprechen, dass die Gemeinde ein echtes geistliches Leben nur hat durch die Gabe und Gaben des Geistes Gottes. Hesekiel 11, Vers 5 lesen wir von diesem Propheten genauso. Und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir, sprich, so sagt der Herr, ihr habt also geredet, ihr vom Haus Israel, und eures Geistes Gedanken kenne ich wohl, ihr habt viele erschlagen in dieser Stadt, und ihre Gassen liegen voll Toter, darum spricht der Herr also, die ihr darin getötet habt, die sind das Fleisch, und sie ist der Topf, aber ihr müsst hinaus. Eine Rede Gottes, Gottesdienst. Gott redet ja nicht nur freundlich, so wie wir es als freundlich empfinden in der Gemeinde. Das hätten wir immer gern, nicht? Ja, nur liebe Worte. Nur liebe Worte. Nein, nein. Gottesdienst heißt, Gott redet auch hart. Er korrigiert zu sich hin, nicht zu einem Menschen. Auch Luther wollte nicht zu einem Menschen korrigieren. Und was man heute daraus gemacht hat oder danach, das hat ihn zu Tränen schon berührt, schon zu seiner Zeit, wo er hörte, dass sich manche Lutheraner nennen. Dann fing er an zu weinen und sagt, wie können Menschen sich nach mir und meinem Namen nennen? Sie sollen sich nach Christus nennen. Da gehören sie hin, ja, Lutheraner. David betete auch deswegen, weil er wusste, Gottesdienst ist nur möglich durch Gott selbst, betete er im Psalm 51, nach seinem, in seinem Bußbekenntnis und bat den Herrn in Vers 13, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und vor allen Dingen, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir weg. Denn wenn du das tust, kann ich dir nicht mehr dienen. Kein Gottesdienst mehr. Wenn der Heilige Geist weg ist, dann ist alles aus. Ja, wir verstehen die Ernsthaftigkeit dieses Gebetes. Von dem Messias, von Jesus Christus, steht es auch geschrieben, diese Verbindlichkeit mit dem Geist des himmlischen Vaters, schon in Jesaja 48, Vers 16. Da heißt es, tretet her zu mir und höre dies, ich habe es nicht im Verborgenen zuvor geredet, von der Zeit an, da es ward, bin ich da, und nun sendet mich der Herr, Herr und sein Geist. Er sendet mich, so spricht der Herr, dein Erlöser, der Heiligen Israel. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was nützlich ist und leitet dich auf dem Wege, den du gehst. Und wir wissen, dass in der Synagoge zu Nazareth der Herr davon auch gesprochen hat. Der Geist des Herrn ist über mir. Er hat extra die Stelle vorgelesen aus Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass mich der Herr gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. Der Geist des Herrn ist über mir. Das macht Gemeinde Jesu auch aus in unserer Zeit. Geist des Herrn, ich will euch nicht verhalten, sagt Paulus, von den Gaben des Geistes. Sie sind nötig. In jedem Wiedergeborenen, das heißt ja den Empfänger des Heiligen Geistes, erzeigen sich ja auch die Gaben, die tätig werden sollen zu einem echten Gottesdienst. Und die Wiedergeborenen, und das müssen wir dabei auch berücksichtigen, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie werden sie eigentlich bezeichnet? Sie werden jetzt als Gottesdiener bezeichnet. Petrus schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 9, ihr seid das heilige Priestertum, zu verkündigen die Tugend des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem Licht. Ihr seid jetzt in den Gottesdienst genommen worden. Ihr, Gemeinde, wiedergeborene Gemeinde. In der Offenbarung 1, Vers 6 heißt es auch, ein Lobgesang über den Herrn, der du uns gemacht hast vor Gott, dem Vater, zu Königen und Priestern. Wir dürfen jetzt Gottesdienst halten. Durch den Heiligen Geist. Vorher natürlich nicht. Es ist die Erfüllung von Ezekiel 36, Vers 27, wo es ja heißt, dann wird der Geist auf euch kommen. Ihr werdet ein anderes Herz bekommen. Das Steinerne wird wegkommen, das Fleischerne hinein. Ihr werdet Wasser, das ist ja hier so wie in Johannes 4, das Bild für den Heiligen Geist, werdet ihr empfangen und werdet Gott dienen können. Und das meinte der Herr Jesus, als er die Jünger vor Pfingsten ansprach, die ja ganz gerne spontan loslaufen wollten und wollten jetzt das Reich Gottes verkündigen. Halt, hoppla, noch nicht. Empfangt erst die Gabe des Heiligen Geistes. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und das geschah dann zu Pfingsten. Vorher geht das nicht. Was ihr vorher macht, das ist zerstörerisch. Das weist nicht auf den lebendigen Gott hin, wollte der Herr Jesus sagen. Denn sie fragten ja, wie ist das mit der Aufrichtung des Reiches Gottes? Und sollen wir nicht davon reden oder wann wirst du das tun? Und so. Halt, Ruhe, erst die Gabe des Heiligen Geistes. Und dann geht's los. Denn ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt und was ihr tun sollt. Die Geistesgaben, die Pneumatika oder Krafterweisungen Gottes offenbaren sich in jedem Gläubigen. 1. Petrus 4, Vers 10. Deswegen wird gesagt, wie soll man einander dienen in der Gemeinde? Man soll einander dienen mit den Gaben, die man von Gott durch den Heiligen Geist empfangen hat. Jeder andere Dienst untereinander ist ein menschlicher Dienst und führt meistens auseinander, nie zusammen. Aber jeder Dienst durch den Heiligen Geist verbindet, ergänzt, baut auf und bringt nach vorne. Damit soll einer dem anderen dienen. Oder wie es auch in Epheser 4, Vers 7, lasst uns das mal in diesem Zusammenhang lesen, steht 7 und 8, einem jeglichen aber unter uns ist gegeben die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es aus dem Psalmwort, er ist aufgefahren in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Gaben gegeben, mit denen sie dienen sollen. Wir können unterscheiden in der Gemeindearbeit zwischen Pneumatika, die absolut aus dem Geist geboren sind und den Geheiligten, allerdings nur geheiligt durch den Heiligen Geist, natürlichen Gaben. Auch das kann Gott benutzen. Er kann natürliche Gaben für sich einsetzen, aber nur unter der Führung des Heiligen Geistes. Er benutzt sie nicht unter der Führung des menschlichen Geistes. Denn der menschliche Geist weiß nicht, was er tun soll im Gottesdienst. Die Gaben des Geistes durch den Heiligen Geist, allein den Geist des Vaters, haben also nichts mit unseren menschlichen Begabungen und Fähigkeiten zu tun. Das müssen wir absolut trennen. Die Gaben des Heiligen Geistes sind was ganz anderes als unsere natürlichen Befähigungen und Begabungen. Sie liegen total abseits von diesem menschlichen Vermögen. Die Gaben des Geistes sind auch nicht auf menschliche Mithilfe angewiesen. Sie wirken allein nach Gottes Willen in dem geheiligten Gläubigen, wie Gott es will. Dieses Leben und dieser Gottesdienst wird frei, wenn Christen im Gehorsam gegen das Wort des Herrn handeln und ihm allein die Ehre geben wollen. Ich habe schon Römer 12, Vers 1 zitiert, so aus dem Gedächtnis zitiert, da wird es dir gesagt, ganz Hingabe. Und dann auch in Vers 6 von Römer 12, da ist euch gegeben, die Gabe, gegeben, da wird gegeben. Die Gaben können nicht durch menschliche Übungen verändert werden, weder in Art noch Wirkung der Gabe, auch nicht menschlich weitergegeben oder erworben werden. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass dieser bekehrte Zauberer Simon das versuchte. Er hat gesehen, dass Petrus die Hände auflegte und die Gläubigen die Gabe des Heiligen Geistes empfingen. Und dann hat er gesagt, ich gebe dir Geld, wenn du auch mir diese Gabe gibst. Was sagt Petrus? Dass du verdammt werdest mit deinem Gelde, weil du meinst, man könne eine geistliche Gabe mit Geld kaufen. Man kann sie nicht erwerben. Mit nichts auf dieser Erde erwerben. Apostelgeschichte 8, 13 und 18 bis 19, wer es nachlesen möchte. Sie ist souverän. Geistliche Gaben sind unabhängig von uns Menschen. Sie wirken nach dem Maßstab und Maßgabe Gottes. Geheiligte natürliche Gaben sind solche, wo der Geist Gottes Fähigkeiten im Leben der Gläubigen bewegt, den Geist des Menschen dafür inspiriert und diese für das Werk Gottes einsetzt. Ein ganz plastisches Beispiel haben wir zum Beispiel beim Stiftshüttenbau, 2. Mose 31. Da sucht sich Gott Handwerker heraus, die ganz bestimmt schon ein gewisses handwerkliches Können mitbringen. Aber es steht dann geschrieben, ich habe diesen Männern meinen Geist gegeben, dass sie das machen können. Das heißt, ich benutze nur ihre natürlichen Gaben unter der Führung meines Heiligen Geistes. Ohne dem benutzt Gott sie nicht. Und da hat er sie eingesetzt. Ich möchte das mal auch kurz lesen. Kapitel 31. Der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen, Bezaleel, den Sohn Uris, des Sohnes Hurs, vom Stamme Juda, und ich habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand, Erkenntnis, mit allerlei Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten an Gold, Silber, Erz, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu zimmern am Holz, zu machen allerlei Werk, und siehe, ich habe ihm zugegeben, Oholiab, den Sohn Ahisamachs vom Stamme Dan, und habe allerlei Weisen die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie machen sollen, alles, was ich dir geboten habe. Also auch hier, natürliche Gaben werden geheiligt durch den Geist Gottes. Und dann können auch diese zum Gottesdienst eingesetzt werden. Also es konnte nicht kommen, wer da wollte und einfach sagt, na, ich habe Ahnung davon und darf ich nicht auch da mitarbeiten? Nein. Nur die, die Gott dazu beruft, die er einsetzt für sein Werk, den Gebrauch der natürlichen Gabe durch seinen Geist. Sie bekamen durch den Geist Gottes Verstand im richtigen Maße und in der entsprechenden Qualität zu arbeiten, auch für den Gottesdienst die Salben und die Öle herzustellen. Wer konnte denn wissen, was gut ist vor Gott? Nur Gott selbst. Diese Erfahrungswerte unter der Führung des Heiligen Geistes schlugen sich in den natürlichen Gaben dann nieder. Oder denken wir an das Beispiel des Apostel Paulus, der vor seiner Bekehrung bereits ein hohes Maß an geistiger Fähigkeit hatte. Also wenn er unter uns sein könnte, würden wir staunen, was für ein kluger Mann das war. Gelehrt. Vielleicht hat er einen doppelten Professor gehabt. Oder heute gekriegt. Klug. Mehrere Sprachen gesprochen. Gelehrt in der griechischen Sprache. Auch gelehrt in der Philosophie. Gelehrt in den kulturellen Situationen der Länder. Abgesehen davon, dass er ein ausgezeichneter Sprachen- und Bibelkenner war der Heiligen Schrift des Hebräischen. Und er setzte seine Kenntnis ein. Und was macht er? Alles falsch. Alles falsch. Dass Gott in Jesus Christus ihm begegnen muss und sagt, Paulus, Saulus, was machst du hier? Ja, er eiferte um den Herrn. Kluger Mann, alles falsch. Komm, einpacken, aufhören. Und er musste sich von Anfang an neu lehren lassen. Durch Jesus Christus. Und das bekennt er dann später auch und sagt, ja, was mir Gewinn war, das achte ich alles jetzt für Kot, Dreck. Das ist alles nichts. Wenn es um den Gottesdienst geht, ist das null und nichtig. Nicht zu gebrauchen. Es war gegen Gott. So lesen wir es also in Philipper 3 da, nicht? Es ist also die notwendige Abhängigkeit zu beachten von Jesus Christus in der Nachfolge Jesu, um zu einem gerechten Handeln zu kommen. Denn gerecht ist allein der Herr. Wir sind nicht gerecht, auch wenn wir das manchmal von uns halten. Wir wissen nicht, was Gerechtigkeit ist. Wir glauben es zu wissen. Aber wir wissen es in Wahrheit nicht. Gerecht ist nur der Herr. Und nur er kann gerecht handeln. Durch seinen Geist. Darum ist die absolute Abhängigkeit von ihm, Herr, was willst du, dass ich tun soll, wichtig. Und die bezieht sich sogar auf unser tägliches Leben. Ich möchte jetzt da nicht so ausschweifen, nur kurz streifen, dass sogar unser Arbeitsprozess im Alltag angesprochen wird. Bleib in der Abhängigkeit, diene mir in deiner Firma, wo du bist. Diene nicht den Menschen, diene mir, sagt der Herr, sonst fällst du aus dem Gottesdienst. Selbst Musiker, das hat mich damals so sehr gefreut, als ich das auch gelesen habe, Musiker, die werden auch gebraucht, im Reiche Gottes. Aber nur solche, die dazu berufen sind. Jetzt kann nicht einer kommen und sagen, naja, ich habe so und so viele Jahre studiert, Herr, weißt du, und ich kann doch das und das. Dann sagt der Herr, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert doch nicht, was du gemacht hast. Mich interessiert nur, ob ich dich haben will oder nicht. Und das wurde ganz deutlich gemacht. Auch im Alten Testament, da hat der Herr viele berufen. Er hat sie mit in den Gottesdienst genommen, Leviten, Sänger hingestellt, die in seiner Maßgabe, unter seinem Geist, Gottesdienst vollführen sollten. Das könnt ihr nachlesen in 2. Chronik 29, Vers 25. Und auch in Nehemia 12, wo es um den Neubau der Stadtmauer Jerusalems ging, ab Vers 27. Und die Sänger wurden dann auch den Leviten gleichgestellt. Sie bekamen genauso Gaben von Gott, sie wurden genauso versorgt, weil sie mit am Gottesdienst standen. Nicht, weil sie schön gesungen haben. Das nicht, weil sie aber begabt wurden, Gottesdienst zu halten. Deswegen wurden sie mit den Leviten, die von Gott versorgt worden sind, gleichgestellt. Ich komme da zu dem letzten. Das Ziel der Gaben. Das Ziel und die Wirkungskraft der Pneumatika soll immer und muss immer die Ehre Gottes allein sein. So wie es der Herr Jesus selbst sagte in Johannes 14, Vers 13, auf dass der Vater geehrt wird in dem Sohn. Nur um das geht es. Auf dass der Vater geehrt wird in dem Sohn. Die korinthische Gemeinde sollte neu merken, dass ihr Leben, geführt unter dem Heiligen Geist, nur dieses eine Ziel hat. Auf dass der Vater geehrt wird. Durch den Sohn. Und Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater geehrt, wenn ihr viel Frucht bringt. Wenn ihr also unter der Führung des Geistes steht. Und in Johannes 9, da wo es um die Frage nach der Sünde bei dem Blindgeborenen ging, sagte der Herr, dass weder dieser noch die Eltern gesündigt haben aufgrund, also wegen der Krankheit, die jetzt vorhanden war, sondern es geht um die Herrlichkeit Gottes. Wieder das Ziel. Warum gesund gemacht? Es geht um die Herrlichkeit Gottes, nicht damit er gesund ist. Wir denken ja immer so kleinkariert. Wir denken immer, ja, der muss gesund sein, ja, der Mensch. Und dann geht's. Nein, es geht doch gar nicht um die Gesundheit des Menschen. Es geht um die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde Jesu. Nur darum soll sich das erzeigen und erweisen, was Gott präsentieren will, auch vor den Menschen. Er will seine Kraft zeigen durch seine Gaben, damit er verherrlicht wird. Nur um ihn geht es, um nichts anderes, um seine Ehre. Heilung zu seiner Ehre. So bewegen die Gaben durch den Geist Gottes das Leben der Kinder Gottes. Römer 7, Vers 6, da heißt es, dass ihr dient im neuen Wesen des Geistes. Also vorher war es anders, nachher dient im neuen Wesen des Geistes. Kapitel 8, Vers 11 im Römerbrief, dass die sterblichen Glieder lebendig gemacht werden zum Dienst, zu nichts anderem. Gott hat kein Interesse, und das sage ich mir, das sage ich uns, an einem Wohlleben für uns auf dieser Erde. Kein Interesse. Kein Interesse. Er hat Interesse daran, dass wir ihm dienstbar sind. Ich habe mal in Holland darüber gesprochen, das Wort dienstbar, und versuchte das zu erklären. Nicht wir dienen Gott, sondern wir sind dienstbar. Dienstbar, das ist wie ein Rohr, durch das Wasser fließt. Das Rohr, wie dient es denn? Es lässt Wasser durch. Es ist dienstbar. Das ist Gemeinde Jesu auf Erden. Und auch in Kapitel 8, Vers 14, dass ihr bewegt werdet vom Römerbrief zum Dienst durch den Geist mit seinen Gaben. Im 6. Kapitel vom 1. Korintherbrief haben wir gelesen, Vers 20, da wird deutlich, dass Gott der Vater durch das neue Leben in uns und die geschenkten Gaben geehrt werden soll und muss. Darum sollen Kinder Gottes auch getrost sein in Anfechtungen, in Schmähungen durch die Kinder der Welt. Warum getrost? Weil die Anfechtungen zum einen durch Jesus Christus überwunden werden, zum anderen nicht uns, sondern Jesus betreffen, der selber für sich kämpft. Der selber für sich kämpft. Ja, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, so steht es auch in 1. Petrus 4, 14, und mancherlei Trübsal erduldet, denn der Geist, hier kommt gleich die Begründung hinterher, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Und deswegen könnt ihr auch die Anfechtung und die Schmähungen erdulden. Ihr seid ja im Gottesdienst. Denn es gehört auch zum Gottesdienst, das anzunehmen. Die Geistesgaben sind also von Gott und arbeiten für Gott zum Lobe seines heiligen Namens. Das vielleicht zu dieser Fragestellung. Sind denn Geistesgaben nötig? Ich will euch nicht in Unwissenheit darüber lassen, liebe Brüder, so schrieb der Apostel Paulus hier im 12. Kapitel.